Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1939 haben Juden in Deutschland Gold, Silber und Edelsteine abgeben müssen. Das Bayerische Nationalmuseum hat damals mehr als 300 Objekte aus den Beständen der sogenannten NS-Silberabgabe gekauft. Die Aufgabe des Provenienzforschers Matthias Weniger besteht darin, die verbliebenen Silberbecher, Löffel oder Kerzenständer aus dem Bayerischen Nationalmuseum an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Mit detektivischem Spürsinn hat der Besitzer oder deren Nachfahren herausgefunden. Ihm ist es wichtig, die Gegenstände persönlich zurückzugeben. So fliegt Matthias Weniger nach Israel oder wie vor kurzem in die USA im Handgepäck Silberbecher, Löffel oder Kerzenständer. Unsere Kollegin Lisa Weiß hat ihn auf dieser Reise in die USA begleitet.
Vorsichtig schlagen Provenienzforscher Matthias Weniger und ein Metallrestaurator einen silbernen Becher erstmal in Luftpolsterfolie ein. Der Silberbecher ist über 200 Jahre alt, mit Blumenmotiven verziert, die aufwendig ins Metall getrieben worden sind. Ein echtes Schmuckstück. Auf dem Tisch der Werkstatt im Bayerischen Nationalmuseum in München steht eine braune Pappschachtel, daneben weitere Kunstgegenstände aus Silber. Die beiden Männer versuchen, alle Silbergegenstände in dem Karton unterzubringen. Gar nicht so einfach.
Ja, schon, das ist jetzt schon halb voll.
Ja, ja.
Das ist so furchtbar viel.
Ja, also es kann auch sein, dass es mir nicht reicht.
Wäre denn dann die Option noch ein weiteres kleines?
Die müssen halt gut und sicher verpackt sein.
Die Becher oder Löffel gehen auf eine große Reise, von der sie nicht mehr zurückkehren werden. Die Nazis haben die Gegenstände einst von jüdischen Familien geraubt. Und Matthias Weniger, der als Provenienzforscher die Herkunft von Kunstgegenständen untersucht, wird jetzt in die USA reisen und die Silberstücke endlich wieder den Erben der rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Um zu erklären, wie diese geraubten Silbergegenstände überhaupt in die Depots von bayerischen Museen gekommen sind, muss Matthias Weniger ein bisschen ausholen. Im Jahr 1939 mussten alle Bürger, die gemäß den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als jüdisch galten, ihre Edelmetalle abgeben. Tonnenweise Silber, Gold oder Edelsteine landeten so beim Regime. Die Eigentümer bekamen nur einen Bruchteil des Wertes als Entschädigung. Viele Silbergegenstände wurden eingeschmolzen, andere wurden verkauft und landeten bei Silberschmieden, Privatpersonen oder eben in Museen. Über 300 solcher Gegenstände hat allein das Bayerische Nationalmuseum damals erworben, erklärt Provenienzforscher Matthias Weniger. Und nach dem Krieg kam noch einiges mehr in Museen in München.
Weil nach dem Zweiten Weltkrieg der Besitz Hermann Görings, der der wichtigste NS-Plünderer war, der am größten Stil Kunst gesammelt hat, der sich selber so wie ein Renaissancefürst gerne geriert hat, und da er in Bayern Selbstmord begangen hat, wurde sein Besitz zwischen dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland aufgeteilt.
Einige der geraubten Gegenstände wurden an die Eigentümer zurückgegeben. Viele blieben einfach in den Depots der Museen, wie zum Beispiel dem Bayerischen Nationalmuseum oder dem Münchner Stadtmuseum. Bisher. Denn Matthias Weniger hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erben der rechtmäßigen Eigentümer zu finden. Es ist eine Art Detektivarbeit. Weniger hat sich erst einmal auf die Suche nach den passenden Akten der sogenannten Silberabgabe gemacht. Die Bürokraten in Nazi-Deutschland vermerkten bei jedem einzelnen Silberstück auf standardisierten Formularen unter anderem, welcher Silbergegenstand genau eingezogen wurde, welches Gewicht er hatte und, ganz wichtig, wer der Eigentümer war.
Diese Akten waren verschollen und ich habe jetzt wichtige Teile dieser Akten wiedergefunden. Nicht komplett. In Beständen des Stadtarchivs, die noch nicht inventarisiert waren.
Früher, vor einigen Jahrzehnten, wären die Restitutionen viel einfacher gewesen. Denn diese Verzeichnisse zur Silberabgabe waren bis Anfang der 1960er noch komplett vorhanden, sagt Weniger. Damals hatte es schon einmal den Versuch gegeben, die Gegenstände ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Die sogenannten Wiedergutmachungsbehörden hatten diese Akten vorliegen. Die Eigentümer konnten Ansprüche erheben und bekamen die Gegenstände zurück, wenn sie die Entschädigung aus der NS-Zeit an den Staat zurückzahlten. Die deutschen Behörden waren offenbar eher halbherzig am Werk. Teilweise verwechselten sie Gegenstände, erzählt Matthias Weniger. Teilweise waren die Silberstücke in den Museen auch unauffindbar.
In einigen Fällen wurde aber auch einfach erzählt, das ist nicht mehr nachzuvollziehen, wo die Dinge sind. Obwohl man es hätte nachvollziehen können, weil in den Wiedergutmachungsbehörden waren ja diese Verzeichnisse bekannt.
Der große Tag ist da. Matthias Weniger ist in den USA angekommen. Der Provenienzforscher ist nach dem langen Transatlantikflug mit Umsteigen etwas erschöpft. Mit jahrhundertealten Kunstgegenständen ins Nicht-EU-Ausland zu verreisen, ist gar nicht so einfach.
Wir haben in München eingecheckt. Das hat beim Zoll eine ganze Weile gedauert, weil die eben damit wenig Erfahrung hatte und weil es da dann doch erst noch ein bisschen Diskussionen gab.
Aber die Schachtel mit den Silbergegenständen ist sicher in seinem Handgepäck. Die Besuche bei den Erben können beginnen.
So I'd like to welcome everyone who's physically present in our home and also everyone joining us by Zoom.
Eine Rückgabe in Providence, Rhode Island. Ein Silberbecher geht an die Familie von Peter Salson. Er hat alle Verwandten zu sich nach Hause eingeladen. Wer zu weit weg wohnt, wird per Videokonferenz zugeschaltet. Auch der Rabbi der Gemeinde ist dabei. Denn die Salsons sind gläubige und praktizierende Juden. Sie wollen ihren Silberbecher nutzen, um am Schabbat oder vor Feiertagen bei der Kiddusch-Zeremonie den Wein darin zu segnen. Ein religiöser Brauch. Dafür muss dieser Becher aber vorher rituell gereinigt werden. An einem Tisch an der Wand steht ein Foto der früheren Eigentümerin des Bechers, Rosa Marx. Sie ist abgebildet zusammen mit ihrer Schwiegertochter Gretel, ihrer Enkelin Helene und ihrem Enkel Robert. Das Foto ist aufgenommen am Münchner Hauptbahnhof, direkt vor der Abfahrt der Familie ins Exil. Rosa Marx blickt ernst in die Kamera, die anderen drei lachen, wirken fröhlich. Rosa Marx stieg nicht mit in den Zug. Sie blieb in München und wurde am 7. Juli 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet.
Here we are at the door of the mikveh.
Zur rituellen Reinigung des Bechers gehen alle gemeinsam weiter in die Mikwe, nur ein paar Schritte von Peter Salsons Haus entfernt. Die Mikwe ist ein rituelles Tauchbad, ein Häuschen mit einem Becken, das aussieht wie ein kleines Schwimmbad. Peter Salson hält den Silberbecher in der Hand, kniet sich auf die Stufen des Beckens. Rabbi Michael Fell spricht den Segen, zeigt ihm, wie genau er den Becher ins Wasser tauchen muss.
Amen.
Rückkehr ins Haus, Zeit für Unterhaltungen. Fern Delaney ist die Schwester von Peter Salson. Wie genau es ihre Vorfahren geschafft haben, 1938, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch auszureisen, weiß sie nicht sicher. Aber es gibt da diese eine Familiengeschichte, die damit zu tun haben könnte. Ihr Großvater war Arzt in München. Ilse Braun arbeitete bei ihm, die Schwester von Eva Braun, Hitlers Geliebte und spätere Ehefrau. Ilse Braun und die Großeltern von Fern Delaney und Peter Salson blieben in Kontakt. Trotz des Holocausts, trotz allem, was geschah. Fern Delaney hat selbst als junge Frau nach dem Krieg einige Zeit in Deutschland gelebt. Und als ihre Oma sie damals besuchte, hat sie sogar Ilse Braun kennengelernt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir uns in Hamburg getroffen haben, wo ich damals lebte, oder in München. Meine Oma wollte mir das Oktoberfest zeigen und so wurde ich Ilse vorgestellt. Für mich war sie eine liebenswerte ältere Dame, die gleiche Generation wie meine Oma. Wir haben nicht über Geschichte oder Politik gesprochen. Ich habe nur ein Bild zu den Geschichten bekommen, die ich gehört hatte.
Die Geschichte der Familie von Fern Delaney und Peter Salson ist eine Geschichte von Zerrissenheit, von Widersprüchen. Sein Opa fühlte sich immer deutsch, erzählt Peter Salson. Er gewöhnte sich nie daran, ein Amerikaner zu sein. Seiner Oma ging es ähnlich.
Oma hat mit ihren deutschen Freunden am Telefon Deutsch gesprochen. So war ihre Welt. Niemand tat so, als seien die schrecklichen Dinge nicht passiert. Aber das Leben war kompliziert. Und Menschen sind Menschen und miteinander verbunden. So ist das eben.
Ortswechsel. Ein Besuch in Irvington, einer Kleinstadt. Rund eine Stunde mit dem Vorortzug von New York City entfernt.
Ich weiß nur, dass eines Tages meine Mutter mir erklärt hat, Sie und meine Großmutter, die damals bei uns tagsüber gewohnt hat, sie waren Witwe, alle ihre Wertsachen abgeben müssen. Also nicht Geld und solche Sachen, das war irgendwie anders. Aber also Schmucksachen und Silber, ich habe keine Ahnung, was wir in Silber hatten.
Das ist Charlotte Isler, geboren 1924, aufgewachsen in Stuttgart, heute lebt sie in Irvington. Sie war ein Teenager, als auch ihre Familie Silber und Schmuck abgeben musste.
Da haben sie diesen Maulkorb gepackt mit all diesen Sachen. Und meine Mutter und meine Großmutter gingen zu Fuß an dieses Polizeiamt an der Tübinger Straße. Das ist vielleicht 10 Minuten zu laufen. Und ich war ja nicht dabei. Und dann kamen sie mit dem leeren Korb wieder zurück.
Ganz leer war der Korb nicht. Kerzenleuchter, Silberbesteck, Schmuck, all das war weg. Aber eine Taschenuhr brachten Mutter und Großmutter wieder mit nach Hause. Ohne Einfassung, ohne Deckel, nur das Zifferblatt mit dem Uhrwerk daran.
Der Polizeibeamte hat sehr gewissenhaft alles aufgeschrieben, was die ihm da mitgebracht haben. Und da kam er zu dieser Uhr. Das war die Taschenuhr von meinem Großvater. Und da hat er sich das angesehen und hat gemerkt, da waren die Bilder von 2 kleinen Mädchen und einer jungen Frau. Und dann hat meine Mutter erklärt, das ist ihre Mutter und sie und ihre Schwester als kleine Kinder. Und er hat sich das eine Weile betrachtet und dann hat er gesagt, also ich nehme die goldene Uhr, den Deckel ab, hat ihn abgenommen. Ich gebe Ihnen die Uhr zurück, also nur dieses Stück. Und das können Sie behalten als Andenken.
Charlotte Islers Familie schaffte es, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die USA zu fliehen. Sie, ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder hatten jeder nur einen kleinen Kabinenkoffer. Aber die halb zerstörte Taschenuhr kam mit. Charlotte Isler hat sie noch heute. Sie steht unter Glas in ihrem Haus in Irvington.
Wie ich die Arbeit angefangen habe und bedacht habe, dass 2/3 der einstigen Besitzer umgekommen sind in der NS-Zeit und ganze Familien ausgelöscht wurden, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass wir so weit kommen würden. Habe eher damit gedacht, dass wir nur einen kleineren Teil der Familien wirklich identifizieren konnten.
Stattdessen ist mittlerweile klar, Provenienzforscher Matthias Weniger wird den Großteil der über 100 geraubten Kunstgegenstände aus Silber zurückgeben können, die noch im Bayerischen Nationalmuseum lagern. Dazu noch einige aus dem Münchner Stadtmuseum. Einfach war die Suche nach den Erben nicht, trotz der wiedergefundenen Akten aus den 1950er Jahren.
Ja, teilweise haben wir wirklich über das Telefonbuch, also heute über die digitalen Telefonbücher. Wir haben Leute über Facebook erreicht, über LinkedIn, also über all diese Plattformen, die es heute gibt. Durchaus mit Erfolg. In wenigen Fällen habe ich dann wirklich Briefe auf Papier geschrieben. Das ist sehr mühsam.
Einer, den Matthias Weniger per Telefon erwischt hat, ist Harry Braffman, ein älterer Herr aus Baltimore in Maryland. Braffman war sehr überrascht, als er von den Kerzenständern hörte, die seinen Vorfahren gehört hatten.
Well, I didn't know I was connected.
Ich hatte keine Ahnung von dieser Verbindung, bis Matthias mich angerufen hat und ich drangegangen bin. Und dann hat er mir erzählt, wer er war, wo er war und was er so machte. Und er wusste mehr über mich als ich selbst.
Matthias Weniger organisierte Videocalls mit allen Erben, erzählt Braffman. Er habe Verwandte kennengelernt, von denen er nicht mal wusste, dass sie existierten. Früher, in Deutschland, sei seine Familie groß gewesen, der Kontakt eng, das habe seine Mutter immer wieder erzählt. Doch dann wurden seine Großeltern ermordet, seine Großtante, weitere Familienmitglieder. Harry Braffman, der auf den ersten Blick etwas knorrig wirkt, kann die Tränen kaum zurückhalten, als er davon erzählt.
The family that what it was gone.
Die Familie, so wie sie war, gab es nicht mehr, sagt Braffman. Die Verwandten, die überlebten, kenne er zum Großteil gar nicht. Der Kontakt sei durch den Krieg, durch die Flucht verloren gegangen oder sie lebten einfach zu weit entfernt.
And although we've traveled for particular reasons, I stayed out of Germany. I stayed out. Okay?
Obwohl sie viel gereist seien, sei er Deutschland immer ferngeblieben, sagt Braffman. Aus bestimmten Gründen. Aber dann mussten Harry Braffman und seine Verwandten gemeinsam entscheiden, was tun mit den Kerzenständern, die so lange im Bayerischen Nationalmuseum lagerten. Nach vielen Diskussionen hat sich die Familie dann geeinigt. Die Kerzenständer sollten an ein jüdisches Museum gehen, an das in München. Auch Harry Braffman hat zugestimmt, dass die Kerzenständer seiner Verwandten Olga in Deutschland bleiben, in dem Land, das er nie betreten wollte. Warum? Harry Braffman sammelt sich einen Moment. Dann erklärt er, als seine Kinder einen jüdischen Leuchter seiner Großmutter nicht wollten, habe er ihn an die Synagoge hier in Baltimore gespendet, die seine Großmutter besucht hatte. Ganz ähnlich sei es auch mit dem Kerzenständer von Olga, die in München gelebt hatte.
That's where it belonged. Just like the candelabra belongs in the synagogue that was my grandmother's. It has a place in history for where it belongs.
Der Kerzenständer gehöre nach München, sagt Braffman. So wie der Leuchter in einer Synagoge seiner Großmutter gehöre. Er habe einen Platz in der Geschichte. Da gehöre er hin.
Kerzenständer, Taufbecher oder Silberlöffel. NS-Raubkunst in Bayern, die persönliche Rückgabe an Familien der früheren Eigentümer in den USA.